Die Kritik, die du gerade aussprichst, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Weder auf dich gerichtet oder auf eine andere Person gerichtet. Sei stark, sei perfekt, strenge dich an. Da bemerke ich, sitzt diese Kritik drin. Und das war ein Gebot, die ich echt durchbrechen musste. Weil du bist gerade nicht nett zu dir. Du tust gerade nichts, was dir gut tut. Es lohnt sich, neugierig zu sein auf dein eigenes System.
Weil die Quelle für den kritischen Geist, für den Glaubenssatz ist irgendwo im Körper. Dadurch entsteht eine Präsenz, sich eigentlich erstmal wirklich als Mensch wahrzunehmen und nicht als eine Entität, die durch die Welt läuft und eine Funktion erfüllt. Und man könnte ja wirklich erkennen, dass man tatsächlich ein guter Mensch ist. Stell dir das mal vor. Moin, Pam.
Hi, hi Philipp.
Wir haben letzte Woche über Kritik gesprochen. Ich würde mal sagen, eher allgemein über Kritik gesprochen. Und die weit verbreitete Kritik in dieser Welt und wie Menschen kritisieren und so weiter. Und jetzt wollen wir das Ganze mehr auf sich selbst richten. Also, wie kritisiere ich mich? Wie spreche ich mit mir selbst? Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil auch, wie sich die Kritik in der Welt zeigt. Wenn ich mit mir, wie ich mit mir spreche, im Zweifel spreche ich so auch mit der Außenwelt. Und zumindest hat das einen großen Einfluss darauf, sagen wir es mal so. Und auch die Themen, die ich kritisiere an mir, sind ja auch meistens die Themen, die ich kritisiere an anderen. Und da wollen wir ein bisschen reingehen. Und vor allem wollen wir, und das ist sozusagen dann ein zweiter, sehr wichtiger, großer Teil, was tue ich, was kann ich tun, entwicklungsmäßig, um anders mit mir umzugehen, um die Kritik etwas zu minimieren? Und welche Möglichkeiten habe ich da, mit mir anders zu sprechen?
Ja, und ich würde hinzufügen, also es beeinflusst sehr stark, was ich in mir, meine Selbstkritik, meine Programmierung, meine innere Selbstkritik-Programmierung beeinflusst sehr stark, wie ich in der Außenwelt spreche und was ich kritisiere. Ich würde es auch benennen, das ist ein Indiz dafür, ein ziemlich präziser Indiz dafür, wie viel emotionalen Overload ich in meinem System habe. Weil dieser kritischen Overload hat ganz viel mit meinem Schmerzkörper zu tun. Und es ist ein Ausdruck davon, wenn du die Menschen anhörst, die sehr kritisch, sehr meckerig sind, irgendwie spürt man schon auch, da ist wie ein emotionaler Overload von etwas vom Schmerz. Also ich nenne es Schmerzkörper, ob es jetzt Wut ist oder Angst oder Schmerz oder so tief beleidigt, verletzt sein oder nicht respektiert oder was auch immer das Thema ist. Aber es ist ein Overload. Es ist ein Ausdruck von diesem Overload. Dass wir sozusagen mäßig, durchschnittlich immer mal ein bisschen kritisch sind, ich glaube, das ist normal. Aber wenn die Menschen, unsere berühmte rote Linie, wenn das über die rote Linie geht, dann ist es einfach ein Zeichen, dass wir mit dieser Overload auch nicht, wir haben nicht gelernt, anders damit umzugehen. Aber wenn wir es ernst nehmen wollen, mit Selbstkritik, dann ist es wichtig zu wissen, was ist Selbstkritik, was sind die Themen, wo ich mich kritisiere. Also erstmal auf diese rationale Ebene uns damit auseinanderzusetzen, Selbstreflexion. Aber dann auch wirklich zu verstehen, erst wenn ich mit meinem emotionalen Overload, mit meinem Schmerzkörper arbeite, kann ich wirklich diesen kritischen Impuls im Griff bekommen und auch mit der Zeit reduzieren. Bis wir eben irgendwann sagen, wo so wie wir beiden im Podcast letztes Mal, eigentlich, also Selbstkritik passiert wenig.
Ja, also ich will unbedingt da rein, auch das mit dem Schmerzkörper. Aber ich würde tatsächlich, diese Frage hatte ich, als ich über Selbstkritik nachgesprochen habe, worüber habe ich vor allem früher mich denn eigentlich kritisiert? Und ich bin ganz interessiert, was sagst du dazu? Also tatsächlich, bei mir ist es auch so, wenn ich mich kritisiere, das ist echt selten mittlerweile. Es gibt immer noch so ein paar Kleinigkeiten. Aber ja, also ich habe trotzdem dann überlegt, wie war es vor allem früher? Was sind so die Haupt, Vorwürfe, die ich an mich gemacht habe. Und mich interessiert natürlich auch, was waren deine Kritikpunkte an dich selbst? Hast du überhaupt welche parat oder wie war das früher?
Also es war ein anderes Funktionieren in mir. Da ich ja, glaube ich, wirklich kein Top-Kopf-Mensch bin und auch nicht so die Linie dazu habe. Also meine Fünferlinie habe ich später für das Enneagramm entwickelt, aber nicht so sehr für mich. Es war ein anderer Ablauf. Also innerlich würde es klein. Ich würde klein. Ne, du weißt ja, meine Worte sind eben diese Fußmattengefühl. Und da ist nicht wirklich Selbstkritik. Da ist vielmehr vielleicht ein bisschen Selbstverachtung, dass ich schon wieder in diese Rolle bin, in diese Position bin, die fühlt sich so an. Ein bisschen Selbstverachtung, würde ich sagen. Also ich habe meinen eigenen Wert damit, aber ich habe wenig Glaubenssätze oder Kritik gehört. Es war wirklich dieser emotionalen oder energetischen Zustand, klein. Und dann die Frage, warum immer ich? Warum passiert mir das immer? Das kann doch nicht sein, dass es schon wieder so ist. Also so in der Richtung war das. Also man kann schon sagen, ich habe voll und ganz die Opferecke gut ausgefüllt.
Echt so, ja.
Habe ich mich häuslich gemacht und mir leid getan. Und die Kritik war, ich befürchte, sehr viel mehr auf die anderen gerichtet. Und ich hatte nicht so viel Selbstkritik. Das war wirklich auf die anderen gerichtet und mein schlechtes Opfergefühl, die habe ich gerechtfertigt, indem ich die anderen, ne, die waren da draußen alle so egoistisch und selbstsüchtig und aggressiv und was weiß ich alles. Ja, also ich habe schon meine Grundlebensstrategie damit ziemlich gut bestätigt. Erfolgreich bestätigt. Viele Jahre bis ich.
Also meine Kritikpunkte sind auch interessant. Also ich hab wirklich gemerkt, was ich an anderen kritisiere, kritisiere ich auch meistens an mir, weil ich es eventuell gemacht habe oder nicht gemacht habe. Dann, aber das ist oft so. Gerade im, also wo ich es immer sehr gemerkt habe, ist beim Thema Musik und Kreativität. Also was ich in der Welt an Kreativität und Musik oder Film, Kunst, was auch immer kritisiere, ist für mich immer der Ansporn gewesen, das nicht zu tun. Also damit ist gemeint, ist wahrscheinlich meine Viererlinie, die etwas groß wird, aber kritisieren an mir selbst, dass es nicht einzigartig genug ist, nicht kreativ genug ist, nicht besonders genug im Sinne von, das wurde noch nie gemacht, es revolutioniert jetzt alles so ungefähr.
Ja.
Nicht hervorstechend, herausstechend genug gemacht wurde. Das sind so Sachen, wo ich mich selbst kritisieren könnte. Und ein anderes großes Feld war alles, was mit dem Punkt Zeit zu tun hatte. Das ist immer noch ein bisschen so, aber wirklich, ich würde sagen, 5% von ursprünglich mal. Damit meine ich natürlich, jede freie Minute, die ich nicht genutzt habe, war irgendwie unnötig, so ungefähr. Manche Abende, wo ich weiß, die Menschen haben nichts Großartiges außer Wetter, unnötig, gehe ich nicht hin, Zeitverschwendung. Also das war schon sehr so, ich habe auch so, oh, jetzt hast du dich wieder einlullen lassen, das war so, was ich ab und zu mal gedacht habe, oh Gott, jetzt du hast jetzt eine Stunde mit dieser Person geredet und es war so unproduktiv, so uninteressant, so nichtssagend, ne, so oberflächlich. Das waren so Sachen, die ich an mich dann, hast du es wieder mit dir machen lassen, wieder so in die Richtung?
Ja, das resoniert auch bei mir. Das passt gut zu meinen Opferecke. Du hast dich angepasst, um in diese Erfahrung zu kommen. Also ja, doch, doch, das habe ich schon kritisiert, dass ich nicht Nein sagen kann. Ich habe mich, wie hast du es gesagt, einlullen lassen.
Einlullen lassen.
Ja, das gefällt mir, das gefällt mir. Das ist durchaus etwas, was ich auch kenne.
Und diese Hilflosigkeit, weil in dem Moment wusste ich ja schon, oh Gott, ich habe überhaupt keine Lust auf dieses Gespräch.
Ja.
Es ist so langweilig. Es ist so oberflächlich. Und ich denke mir so, oh, wie komme ich jetzt hier raus? Und dann kommt natürlich meine, was hat man sozial gelernt und oh ja, ich finde keine guten Worte, um sich da jetzt elegant irgendwie an den anderen Tisch zu bewegen, so ungefähr. Das Schlimmste war, du bist irgendwo an einem Tisch mit jemandem und der Sitznachbar, ne? Du kannst ja nicht einfach den Platz wechseln, so nach dem Motto, ich gehe mal an die andere Seite vom Tisch und der tauscht dann mit mir. Du bist ja mehr oder weniger gefangen dann in diesem Sitz. Das war immer ganz schwierig für mich.
Ja, ja. Große Geburtstage oder Hochzeiten oder so.
Zum Beispiel.
Aber was ich auch bemerke, klar, typisch zwei, also wenn ich mal geantwortet habe, wenn ich mich wirklich mal gestritten habe, ich meine, jetzt wirklich es wäre eigentlich nur Mutter, Vater, mit meinen Geschwistern habe ich mich schon nicht gestritten. Also extrem wenige Menschen. Aber wenn, dann habe ich mich kritisiert, dass ich nicht nett war und das hätte ich nicht sagen müssen oder tun müssen oder da hätte ich geduldiger sein müssen oder, also das war sofort, wenn ich mich erlaubt habe, irgendwie Richtung Reaktion und Grenze zu gehen, da war sofort, geht nicht erlaubt. Und mein Kritik war, wenn meine Gefühle Vorrang nahm. Also wenn es ich habe es nie gezeigt, das dürften andere nicht sehen, aber für mich selber, ich habe mich kritisiert, wenn ich geweint habe. Das ist Schwäche, das darf nicht sein. Die anderen haben solche Probleme, aber du doch nicht. Also es dürfte nicht sein in meinem System. Ich musste immer weggehen und alleine sein, um meine Emotionen irgendwie freien Lauf zu geben. Und ich meine, ich glaube, das ist der größte Befreiungsschlag überhaupt, wenn ich denke, wie es mir heute geht mit meinen Emotionen. Ja, das ist pure Freiheit, weil es ist einfach schön, sich zu spüren, Emotionen zu haben. Und alle haben irgendwie so eine Art, ja, lösen ein bisschen diesen neugierigen Knopf. Oh, was ist das? Worum geht es jetzt? Und wenn ich denke, viel geweint in jungen Jahren, wo ich gar nicht damit umgehen konnte. Wenn ich so denke, zum Beispiel, meine Mutter ist gestorben vor 4 Jahren und da habe ich auch viel geweint, hatte viel Trauer im Körper, aber das war eher spannend, faszinierend, bewegend. Es war Liebe, es fühlte sich wie Liebe, eine Form von Liebe, aber eben in diese andere Form. Und auch ein bisschen fragend, wo kommen die ganzen Tränen her? Wie kann ein Körper so viel Wasser produzieren, so viel Tränen produzieren, das hat mich schon fasziniert. Ich hätte nicht gedacht, wenn du es mir ein halbes Jahr vorher gesagt hättest, ich sage, nein, ich nicht mehr. Also das, nach dem Motto, man denkt immer, man ist so ein bisschen fertig. Also das ist wirklich eine Falle, glaube ich. Für
fertig
mich.
Entwickelt.
Ja, fertig entwickelt. Ja. Also fertig, nein, 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 nein. Nein, 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 da gibt es noch was zu tun.
Ja, ja, danke für den kleinen Exkurs, ich fand das spannend. Jetzt kommen wir mal zum Thema Selbstkritik, auch im Sinne von Anwendung für Zuhörer. Ich glaube, ein wichtiger Punkt zu starten ist, die Kritik, und da sprechen wir jetzt auch gleich sicherlich über die Ich-Zustände, die eigenen Ich-Zustände. Übrigens, wer da ganz ausführlich zu hören will, Episode 68, Transaktionsanalyse. Aber wie kommt Kritik in unser System, Pam? Was übernehmen wir, was vielleicht auch gar nicht unseres ist? Wie entwickelt sich dieses kritische Anteil in uns?
Ich glaube, dass jeder erwachsene Mensch, wenn die ein freies, autonomes, spontanes, wirklich ja intimes Leben leben wollen mit sich und anderen Menschen, haben die Aufgabe, die Verantwortung zu übernehmen, was alles ist in mein System gekommen, durch Erziehung, durch Bildung, durch Schulsystem, kulturelle Prägung, vielleicht bestimmte Berufsfelder, wo ich unterwegs war. All das hat mich geprägt als werdender Mensch. Und wir sprechen über einen Ich-Zustand von kritischer Eltern-Ich. Man kann auch sagen strukturierende Eltern-Ich. Also das, was in mein System hineingekommen ist, als Botschaft, Anleitung, das tut man nicht. Und ich meine, da sind gute Sachen drin. Also
gute Regeln.
Wenn du an der Straße stehst, du machst Stopp und du guckst rechts und links, bevor du über die Straße gehst, ist eine gute Regel. Ich bin froh, dass ich das in meinem System habe. Grünes Häkchen, es darf bleiben. Wenn ein Impuls kommt, ich komme in einen Raum und da sind drei Leute, die ganz deutlich von anderen Kulturkreisen sind, vielleicht anders angezogen, andere Hautfarbe so, dass ich dort Angst haben müsste oder eine skeptische, eine kritische Gedanke haben müsste. Wenn ich das irgendwie bemerke in meinem System, sofort stopp. Nee. Das wollen wir doch mal sehen. Also es mag sein, dass aus der Vergangenheit so etwas mal reingekommen ist. Ich glücklicherweise nicht sehr viel, weil meine Eltern waren, na doch, meine Mutter hat ein paar Sachen mit Katholiken und Christen, hatte sie so ein paar Sachen. Das habe ich bearbeiten müssen. Mein Vater, vielleicht ein kleiner, er war ja in der Welt viel unterwegs. Also vielleicht so ein bisschen diese Apartheid Südafrika, da war er nicht gut drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall, wenn ich bemerke, dass eine Bewertung kommt und ich bin ein erwachsener Mensch und ich schaue einfach nochmal hin in diesen Raum und ich gehe auf die Leute zu und spreche mit die oder ich gucke mal in Kontakt, da kann ich meine eigene Meinung formen, aber ich brauche nicht auf solche, spreche nicht mit fremden Leuten aus fremden Ländern, solche Sachen. Oder Katholiken und Christen, das war einfach schottischen Entziehung. Katholiken sind ein bisschen suspekt. Da bin ich auch, in der Enneagram-Welt habe ich so viele kennengelernt, ich bin auf die Züge.
Du meinst Katholiken, Protestanten wahrscheinlich.
Genau, Katholiken, Protestanten. Da bin ich einfach drauf zu und habe für mich herausbekommen, habe ich natürlich ganz tolle Menschen kennengelernt und durchaus ab und zu mal eine, ob Protestant oder Katholik, wo ich sagen würde, mit Vorsicht zu genießen. Ich muss nicht unbedingt zum Beispiel neben die sitzen am Tisch, wenn ich es vermeiden kann. Aber eine eigene Meinung zu bilden als erwachsener Mensch ist so wichtig und nicht einfach übernehmen und einfach sprechen, was du in deine Erziehung bekommen hast. Es kann sein, dass es für dich heute stimmt, aber es muss nicht.
Und ich finde, da ist sehr wichtig zu erwähnen, welcher Einfluss hatte das auf dich? Und nur weil du es vielleicht sogar bewusst nicht übernommen hast, heißt es nicht, dass da nicht ein kritischer Knopf in dir ist. Also es gibt die Möglichkeit, entweder wir haben es unbewusst übernommen, einfach weil es irgendwie in unser System gekommen ist, oder wir haben es tatsächlich bewusst angeschaut und schon als Kinder gedacht, so will ich es nicht machen, aber haben dadurch vielleicht andere kritische Anteile in uns entwickelt, weil, oh, so will ich es nicht machen, also kritisiere ich, dass die das so machen. Also das heißt nicht nur, weil man es sich angeschaut hat, dass man deswegen keinen kritischen Anteil dazu hat.
Nein, unbedingt nicht. Und ich meine, ich kann dir einen kritischen Anteil, jetzt komme ich so langsam im Pfad. Ich habe natürlich diesen Weg eingeschlagen. Also mit dem Enneagramm schlug ich einen Weg ein, die letzten Endes große Verbotsschilder hatte in meinem System. Also britische Erziehung, stiff upper lip, man nimmt sich nicht so ernst, nicht so wichtig. Gefühle, naja, was ist das denn? Also darüber brauchen wir nicht zu reden. Stiff upper lip, die hat man irgendwie zu haben und zu managen und nicht in die Welt zu bringen. Das könnte andere belästigen. Und dieses Nabelschau, ich kann erinnern, diese ewige Nabelschau, das ist O-Ton, glaube ich, glaube meine Mutter, ich bin mir nicht sicher, aber irgendjemand in meinem Umfeld, also dieses ewige Nabelschau, sich reflektieren, ist komplett unerwünscht. Das gilt als egoistisch, als selbstsüchtig, als immer auf, also einfach immer auf sich konzentrieren, anstatt sich in die Welt und auf die anderen zu schauen. Und das war ein Gebot, die ich echt durchbrechen musste, um meinen Weg mit dem Enneagramm zu machen. Und das waren die ersten Jahre, war das oft wie ein rotes Straßenschild. Hier gehen wir nicht hin. Also die ganze Vierer-Themen, die ich auch für mich anschauen müsste am Anfang, da waren überall Verbotsschilder. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sehr froh bin, dass ich das überwunden habe. Am Anfang war es nicht erlaubt. Hast du sowas gehabt? Um auf diesem Weg der Selbstreflexion zu sein?
Geht das gar nicht. Selbstreflexion war bei mir nie was Verbotenes, im Gegenteil. Bei mir war eher die Kritik, wenn Leute das nicht gemacht haben. Für mich. Also für mich war, ich habe andere kritisiert, wenn sie sich nicht selbst reflektiert haben. Sicherlich auch nicht reif kritisiert. aber nee, da zu dem Punkt nicht. Ich habe einfach so gemerkt, okay, ja, Selbstkritik. ich habe zum Beispiel auch nie, ich habe zum Beispiel, nie, was ich nie angenommen habe, ist den Punkt Schule. Also im Sinne von, dass die Kritik meiner schlechten Noten, und ich war ein sehr schlimmer, also nicht schlecht unbedingt, aber schlimmer Schüler, mit auch mal versetzungsgefährdet und so. Aber ja, ich glaube, kein meine Lehrer waren nicht meine Freunde und umgekehrt. Und diese Kritik, die in meine Richtung ist, die habe ich komplett an mir abprallen lassen. Ich habe das ganze Bildungssystem dann gleich in Frage gestellt, und was lerne ich da überhaupt und was soll das mir bringen? So mit 13 habe ich das angefangen zu tun. Ja, also naja, also so, da war mein kritischer Anteil definitiv sehr, sehr groß.
Hast du das ein bisschen revidiert so, jetzt wo du älter bist? Kannst du jetzt irgendwie Dankeschön wertschätzen, deine Bildung, zumindest Anteile davon? Weil das ist wieder in die Richtung, kann es auch gehen, ne?
Ja, doch, das kann ich schon. Ich weiß zwar immer noch nicht, was man mit einer logarithmischen mathematischen F-Formel, F von X irgendwas können soll, wenn man das nicht braucht für die Welt. Das ist für mich immer noch eigentlich Qual für, also eigentlich ist es ein zum Scheitern verurteiltes, wir machen die Kinder klein, weil sie es sowieso nicht, also ja, da, ich will da gar nicht reingehen, mich in Rage reden, aber manche Sachen zweifle ich sehr stark an. Aber mittlerweile, ich kann so schon verstehen, ja, okay, Geschichte zu lernen macht schon Sinn. Oder irgendwie Erdkunde, Chemie, die Grundlagen von Chemie, die Grundlagen von Physik. Ja, aber sobald es irgendwie spezialisierte Sachen sind, die ich heute auch nie wieder brauche. Also ich finde es gut, was zu wissen, was eine Periodentabelle ist. Aber so ungefähr, dass man es teilweise zumindest viele Sachen auswendig lernen musste und was reagiert jetzt auf wen und wie viele Elektronen hat jetzt Helium und so. Das würde ich immer noch ein bisschen in Frage stellen, ob das so unglaublich notwendig ist.
Ja. Ich habe auch jetzt im Kopf laute mathematische Formeln, die wir auswendig gelernt haben und wie man ein, wie nennt man das überhaupt? QED, wie hieß das? Ein, nicht Logarithm, ein QED.
UED.
Ja, wir haben irgendwas durchgearbeitet in Mathematik. Ein Problem, ein mathematisches Problem haben wir nach Regeln durchgearbeitet.
Ah, Quod erat demonstrandum, also ein Beweis.
Ja.
Ein mathematischer Beweis.
Und
das ist aber auch witzig, ne? Um zu beweisen, dass 1 plus 1 2 ist, brauchst du irgendwie zwei Seiten, ne? In Mathe. Ja. Also, das ist nicht banal, 1 plus 1 zu beweisen.
Nee, aber wir haben, glaube ich, Pi r squared haben wir bewiesen. So, also das mussten wir.
Das haben wir auch.
Ja. So ein paar davon. Und diese Sine und Cosine und so weiter. Aber ich habe das auswendig gelernt, ohne irgendwas zu verstehen und gute Noten damit bekommen.
Tatsächlich, das ist eins der wenigen mathematischen Experimente, die mir hängen geblieben sind. Ich weiß immer noch, wie Pi entstanden ist und warum und wie man es hergeleitet hat und warum diese Folge für immer weitergeht.
Also aber weiß es nicht mehr, du bist gut. Ich weiß es, damals habe ich es irgendwie auswendig gelernt, aber ja.
War eins der wenigen, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie hängen geblieben. Außer natürlich Satzus Pilarius. Aber wir kommen vom Thema ab.
Wir kommen sehr vom Thema ab. Ich glaube, das sollten wir vielleicht auch ausschneiden, ne? Was nicht so ein bisschen sehr vom Thema ab.
Also
Selbstkritik. Ich möchte sagen, was ich bemerke, ist das Müssen. Wenn ich Müssen in einer Unterhaltung höre und ob die es auf sich selber anwenden, die Menschen, oder ob es jemand anders, da bemerke ich, sitzt diese Kritik drin. Da sitzt Stress drin. Da sitzt oft, du musst dich, also beeil dich und mach es allen recht und sei stark, sei perfekt, streng dich an. Also diese Antreiber, ist wieder Transaktionsanalyse, diese Antreiber, die uns das Leben einfach stressig machen. Du hörst es in der Stimme, du siehst es oft an die Stirn, du merkst, da ist richtig Stress im System. Und
oder auch, ich kann nicht, ne? Ich muss. Ja. Ich kann nicht, ist meistens aber eher die Sache, die uns klein macht.
Ich finde das konfrontieren wir immer und sofort, oder?
Ja, sowieso. Aber ich kann nicht, ist ja eher dann ein resignierendes Anteil in uns, der uns klein macht. Ich finde generell, Selbstkritik, entweder ist, also im Sinne der Bewertung, im Sinne des Urteils, entweder es erhöht uns total oder es erniedrigt uns. Und das ist beides interessant anzuschauen, weil wenn es uns erhöht, ne, wir haben im letzten Podcast schon gesagt, I'm okay, you're not okay. Aber es kann uns auch diese Kritik, dieses Kleinmachende, kann uns auch abhalten, etwas zu tun. Es kann auch, wir wollen zum Beispiel gerne eigentlich schon seit Jahren, weiß ich nicht, den Job wechseln oder selbstständig machen oder ein Kind oder ein, was auch immer die Themen sind.
Haus kaufen
und dieses, oh, aber ich weiß nicht, ob ich das hinkriege oder ich traue mich nicht, weil, was könnten die Leute über mich denken, wenn ich auf der Webseite schreibe, dass ich diese Qualifikation habe, obwohl ich sie vielleicht gar nicht habe, ne, sowas in die Richtung. Oh, ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, ein Buch zu schreiben, weil was ist, wenn das tatsächlich alles Schwachsinn ist und zerrissen wird? Also das sind so Sachen, die uns abhalten können, auch diese Selbstkritik.
Also Selbstkritik ist etwas, was es braucht, unsere Reflexion, also unsere Achtsamkeit, dass wir wirklich bemerken, wann sind wir in diesem kritischen Modus? Und wenn es diese Bauchenergie im Kopf ist, wovon wir letztes Mal gesprochen haben, dann können wir sicher sein, dass wir eher in unserem Reaktionskreislauf unterwegs sind, in die alte Programmierung. Und es lohnt sich erstmal einfach einen Stopp zu machen, uns gut zu erden und finde erstmal, wo im Körper spürst du etwas? Da ist irgendein Knopf gedrückt, eine emotionale Reaktion, Energie hat sich angestaut. Es löst Druck im System aus, kann auch ein bisschen Subtilthemen damit zusammenhängen. Es lohnt sich, neugierig zu sein auf dein eigenes System. Die Kritik, die du gerade aussprichst, lohnt sich wahrscheinlich nicht. Weder auf dich gerichtet oder auf eine andere Person gerichtet. Es ist wesentlich fruchtbarer, erstmal einfach zu bemerken. Ah, ich habe es bemerkt. Und du weißt, ich sage immer, Loving Kindness, Akzeptanz und Wohlwollen, wenn du es überhaupt bemerkst, dass dein System gerade in kritischen Modus ist. Im kritischen Modus ist immer ein bisschen verschlossen. Es ist nicht ein offenes System. Ein bisschen verschlossen. Diese Bauchenergie, diese Bauchreaktion im Körper wird nicht dafür angewendet, wofür es da ist. Es ist nicht das echte, reine, freies Kindgefühl, sondern es ist schon in die Programmierung irgendwie hops genommen und bedient deine Programmierung. Ich glaube, das muss, dein Kopfzentrum muss das wissen, um dich zu motivieren, neugierig zu werden. Kann ich als Mensch bemerken, wann ich im kritischen Modus bin? Ich glaube, es ist ein Tick einfacher zu bemerken, wenn es auf jemand anders gerichtet ist. Es zu bemerken, wenn es auf mich gerichtet ist, das dürfte sehr unterschiedlich sein. Manche können es schneller, aber manche finden das sehr schwierig, der eigene Selbstkritik zu stoppen, zu erkennen, benennen und zu stoppen. Beides ist wichtig. Und Selbstkritik ganz besonders, weil du bist gerade nicht nett zu dir. Nicht hilfreich. Du tust gerade nichts, was dir gut tut oder dich weiterbringt im Sinne von auf einem Entwicklungsweg sein. Aber wenn du intellektuell unterwegs bist und viel gelernt hast, oft, ich würde sagen, Psychologen leiden darunter manchmal, aber Intellektuelle, Philosophie, die Art unserer Bildung, also in meiner Familie galt nicht Gefühle, aber tieferes Denken und Philosophieren, Nachdenken, das war schon ein hohen Wert, das durfte man viel und lange. Wenn wir das gelernt haben, dann fühlt sich das einfach irgendwie auch gut an. Es fühlt sich eigentlich so an, als wenn wir vielleicht doch was Gutes tun, weil wir hier so reif sind, dass wir uns jetzt hier kritisieren. Ne? Der geistige Wert könnte hochgehalten werden vom Kopf her, vom Intellekt. Und da hier zu sagen, stopp. Einfach stopp. Und erde dich und fühle in deinen Körper hinein, was ist da los? Neugierig sein. welche Teil von dir, vielleicht welches Zentrum, Kopf, Herz oder Bauch bemerken, wo die meisten Energie sitzt. Aber was auch immer du bemerkst mit diesen Erdungsstopp, jetzt kommt der zweite Schritt und das ist der wichtigste. Akzeptanz und Wohlwollen. Erst wenn wir diese Atmung machen, öffnen wir unser System für was Neues. Erst wenn wir diese Akzeptanz und Wohlwollen für diese reale, echte Situation, die ich gerade habe, was auch immer passiert ist, was auch immer Kritik ich an mir habe oder an jemand anders, wenn ich in kritischen Modus bin, ist irgendwie ein Teil des Systems verschlossen. Und durch dieses sich erden und Akzeptanz und Wohlwollen, dann öffnen wir das System wieder. Und dann kann man anfangen zu fühlen. Auch Unerwartetes.
Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Prozess. Wenn wir diesem Prozess folgen und wir sind in der Selbstkritik und wollen aussteigen, kann es durchaus passieren, dass wir uns neue Kritikfelder öffnen, weil wir es vielleicht nicht so gut hinkriegen, weil wir jetzt nicht Akzeptanz schaffen, weil wir es nicht schaffen, etwas zu fühlen, weil wir nicht das fühlen, was wir eigentlich fühlen sollten. Also die Gemeinsamkeit ist aber sowohl in diesem Punkt, als auch wenn wir nicht die Praxis machen und uns kritisieren, der Kopf versucht, die Kontrolle zu behalten. Unsere Bewertung über uns, unsere Urteile über uns sind Dinge, die Ego und Kopf, unser eigener Kopf, unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze bestätigen wollen. Ja, siehst du, du hast es eben nicht hingekriegt, jetzt dich nicht zu kritisieren. War doch klar. Und im Gegenteil, das, was wir brauchen, ist, das Loslassen bedeutet auch eine gewisse Form von Kontrollverlust über unsere Geschlossenheit, über unsere Enge, über unsere Urteile, über uns selbst. Und das ist eigentlich das Beängstigende, nenne ich es jetzt mal, was entsteht, das tatsächliche, die tatsächliche Herausforderung ist nicht, es zu tun, sondern der gewisse Kontrollverlust, was passiert, wenn ich mich tatsächlich nicht kritisiere. Im Gegenteil, wenn ich sogar merke, oh, ich habe bemerkt, dass ich mich kritisiere und plötzlich gebe ich mir einen Schulterklopfer und sage, gut gemacht, du hast es bemerkt. Und steige nicht ein in weitere Kritik, in weitere Vertiefung. Dann kommen auch neue Widerstände. Also
ja, genau. Das hast du gut beschrieben, ne? Also es sind schon sehr viele Leute, Menschen, die sagen auch teilweise nach ein Jahr, vielleicht sogar nach 2 Jahren, dass die immer noch sagen, es ist sehr schwierig, diese Atemzug, Akzeptanz und Wohlwollen. Also, und ich meine, ich hatte selber auch meine Schwierigkeiten damals. Es scheint ganz normal zu sein.
Ich auch, ja.
Also einfach tun, auch wenn du, also ohne Erwartungshaltung. Atme mit diese Worte, atme die Worte ein, Akzeptanz und Wohlwollen in deinem Herzzentrum hinein, egal was passiert und ohne Erwartungshaltung. Es wird schon funktionieren, aber es braucht seine Zeit und jeder Mensch versucht vermutlich unterschiedlich Zeit, diese Atemzüge so zu machen, dass du beginnst, also richtig was zu erleben. Wie ist es bei dir, wenn du es heute machst?
Also Ich teile ein bisschen meinen Werdegang damit. Am Anfang waren das für mich auch einfach nur Worte. Okay, klingt nett, klingt gut.
Die klingen gut, ne?
Die klingen gut. Ich habe für mich erstmal Synonyme gebraucht. Für mich hat das noch keine emotionale Resonanz gehabt. Ich hatte Synonyme gebraucht. Man kann letztendlich sagen, das wahre Synonym ist ja Liebe, aber das war mir noch viel herziger und noch viel mehr ins System eingedrungen. Meine erste Übersetzung war Dankbarkeit.
Ja.
Das war für mich ein Wort, das konnte ich sehr schnell annehmen und auch fühlen. Und dann habe ich diesen Prozess gestartet und ich habe wirklich gemerkt, ich glaube, ich habe es im Podcast auch irgendwann mal erzählt, ich habe mich abends so hingesetzt, eine Zeit lang, und habe so, wofür bist du dankbar? Drei Sachen, die du aufschreibst, wofür du heute dankbar bist. Und ich habe richtig den Unterschied bemerkt nach ein paar Monaten. Am Anfang habe ich drüber nachgedacht, wofür bin ich dankbar? Ja, dass ich heute ein nettes Essen hatte und ein tolles Gespräch mit jemandem. Und es sollte sich auch immer nur auf den Tag beziehen. Es durfte nicht abstrakt sein, so dass ich gesund bin. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und bevor ich ein Wort überhaupt nur im Kopf hatte, geschrieben habe, was auch immer hatte, ich habe Dankbarkeit gefühlt und habe gemerkt, oh wow, jetzt fühle ich es. Ich weiß noch nicht mal, wofür ich dankbar bin, aber ich fühle, dass ich dankbar bin.
Ja.
Und auf einmal kam, am Anfang war es eine schwierige kognitive Aufgabe und plötzlich hat diese Dankbarkeit mich so informiert. Ich habe 10 Sachen aufgeschrieben.
Ja.
Das war schon echt eine tolle Erfahrung für mich.
Ja.
Und seitdem ich das einmal so für mich annehmen konnte, ist Akzeptanz und Wohlwollen diese Worte auch für mich ganz anders beinhaltet.
Ja, und du hast sehr schön beschrieben, die Transformation, die Verwandlung von ein Ego- und Kopfgesteuertes System, die mit Dankbarkeit nicht viel anfangen kann und Akzeptanz und Wohlwollen schon gar nicht, weil das passt nicht in die bisherige Programmierung. Jetzt hast du Praxis, du hast auch durchgehalten und es gemacht, auch wenn es am Anfang schwierig war und du am Anfang vielleicht nicht viel bemerkt oder du musstest immer noch über den Kopf rational irgendwas finden. Und du hast es hingekriegt, dass das System sich geübt hat, so lange, bis es vermutlich die Nerven seiner Netzwerke entwickelt hat, dass es von unten her hochkommen konnte. Und das ist dieses empfängliches Bewusstsein.
Richtig.
Du hast dich sicherlich auch gut geerdet, oder?
Natürlich. Es war so die letzte Tat des Tages. Es war ein sicherer, entspannter Raum.
Ja.
Ich war total präsent. Ne?
Ja.
Also, ja.
Und dieses gute Erdung und einfach machen, machen, machen und Vertrauen haben. Es wird sich was ändern. Aber es ist nicht leicht, das eigene Gedanken zu ändern oder das eigene Denken in die Format, wo es so eingeübt ist. Es ist nicht leicht, Denken zu verändern. Es kostet das Ego was. Und das Ego rebelliert ein bisschen aus einem guten Grund, kann man sagen. Ne? Es glaubt immer noch, das hält dich richtig schön sicher auf diese Art und Weise. Und du sollst bitte nichts dran ändern. Er weiß es besser als du. Man muss nur immer wieder erinnern, das ist meine, ich provoziere gerne mit. Ja, und wie viel eigenen Wille ist da drin? Also du bist praktisch willenlos, wenn du dein Ego und diese Programmierung immer laufen lässt und nicht irgendwo mal selber entscheidest, nee, heute will ich aber jetzt Dankbarkeit üben oder heute will ich mal mein Herzzentrum öffnen, auch wenn ich noch nicht weiß, wie es geht. Ich weiß noch nicht, wie sich das anfühlt. Okay, jetzt muss ich aber fragen, was war der Preis? Weil es kommt irgendwas, was auch unangenehm ist, meistens, wenn man anfängt, mit diesem System zu spielen. Was war der Preis? Was hast du bemerkt, was dich eventuell ein bisschen herausgefordert hat?
Da wollte ich auch gerade hin. Meine Worte wären gewesen, was vermeide ich, indem ich im Kopf bleibe?
Ja.
Und meine Worte sind Intimität mit sich selbst, was sich erstmal total dubios anhören könnte, ne, mit intim sein mit sich selbst und so. Da sind wir auf einer ganz anderen Ebene. Also damit meine ich eine Selbstbewertung, Druck, einen gewissen Kontrollinstanz über wer bin ich als Mensch, wie viel wert bin ich als Mensch, wie gut bin ich als Mensch, das zu entkoppeln von dem, was mein Kopf mir so sagt, was es eigentlich sein müsste, von meinen Glaubenssätzen zu entkoppeln. Also diese, was wir auch gerne sagen, Disidentifikation mit eigenen Glaubenssätzen. Dadurch entsteht eine Präsenz für sich, sich eigentlich erstmal wirklich zum ersten Mal, bei mir war es so, zum ersten Mal wirklich als Mensch wahrzunehmen und nicht als funktionierendes Organ, eine Entität, die durch die Welt läuft und eine Funktion erfüllt, sondern ich muss gar nichts erfüllen. Aber diese Entkopplung, da kommen einfach Sachen, eine persönliche Nähe zu sich selbst, die war nicht unbedingt einfach für mich zu erleben.
Ich habe immer das Bild, man rutscht ein paar Etagen tiefer mit dem Fahrstuhl in den eigenen Seele, in den eigenen Selbst und macht eben halt neue Erfahrungen.
Und man könnte ja wirklich erkennen, dass man tatsächlich ein guter Mensch ist. Stell dir das mal vor. Du bist sogar vielleicht sogar eigentlich so, wie du bist. Du musst nicht mehr viel tun und du bist schon gut.
Es ist vielleicht genug, ne?
Stell dir das mal vor.
Genug. Genug. Und auch liebevoll mit diesem Mensch, den du entdeckst, weil du entdeckst natürlich ein echter Mensch. Also du hast ja deine Stärken, deine Kompetenzen, deine gute Intention. Und natürlich hast du deine Entwicklungsfelder. Also jedenfalls bei mir würden die eigentlich, ich würde sagen, immer offensichtlicher. Vielleicht, weil ich mir erlaubt habe, die dann mal anzuschauen. Also wie gesagt, am Anfang war die Selbstkritik nicht so viel. Es war mit mal klein machen, Fußmatte anpassen und so weiter. Aber so richtig Selbstkritik kam und das nicht zu knapp mit dieser echten Reflexion. Dann habe ich schon Anteile an meiner Persönlichkeit, die ich plötzlich dachte, oh Gott. Also dieses Schmeichelei, um was zu erreichen, das fühlt sich nicht gut an, wenn man das erkennt. Oder bedürftig sein fühlt sich überhaupt nicht gut an. Also man kommt, also jedenfalls ich kam an Aspekte von mir, die ich nicht wahrhaben wollte und ich hätte sie lieber nicht gehabt. Aber diese Akzeptanz und Wohlwollen war meine Rettung. Also der ganze Image-Themen zu begegnen ist schwierig, aber es ist so viel einfacher, wenn du diese Selbstliebe praktizierst und diese sofort Akzeptanz, ja, es ist so. Du wolltest auch überleben, genau wie alle anderen auch. Und du hast einen Enneagramm-Stil entwickelt, wie alle anderen auch. Und du hast eine gewisse Kompetenz dadurch entwickelt, wie alle anderen auch, nur unterschiedlich. Also das war wirklich meine Rettung, um die Sachen begegnen zu können, die da sozusagen aufgedeckt würden. Und
ich finde, da passt dieser schöne Satz, den wir schon lange nicht mehr im Podcast gesagt haben. Leid ist, die Realität nicht so anzuerkennen, wie sie ist.
So ist es.
Also wenn ich gegen die Realität ankämpfe, weil ich sie nicht so haben will, wie es gerade ist,
ja,
dann entsteht Leid.
Ja, sehr schön, Philipp. Und erst wenn wir da in Kontakt sind, diese Wahrhaftigkeit, für mich ist das Wort Wahrhaftigkeit, die Wahrhaftigkeit liefert so viel, ja, auf der einen Seite vielleicht könnte man sagen Baustellen, aber auf der anderen Seite eine solche Gelassenheit und Akzeptanz und ja, wirklich in die Liebe zu fallen. Das ist wunderbar, einfach so, wie es ist. Ich muss kein Übermensch sein. Ich muss nicht die vielleicht für dich die beste Musik, also wer würde das bewerten, kann ich sowieso nicht sagen. Aber also wir müssen nicht irgendwelche Supermenschen sein, sondern einfach uns, so wie wir sind. Und wenn wir das für uns so ein bisschen erarbeitet haben, die Energie transformiert haben, die kritische, wutende, ängstliche, schmerzhafte Knopfenergie, je mehr wir das transformieren, umso weniger brauchen wir das, jemand anders groß oder klein zu machen. Und dann können wir uns mehr, dann erst haben wir die Freiheit, uns mehr auf diese gute Kommunikation zu konzentrieren. Also kommunizieren gut geerdet, Präsenz, Bauch-Herz-Verbindung. Und die Bauch-Herz-Verbindung, das steigt nach oben und informiert unser Kopfzentrum. Und dann haben wir dieses empfangende Bewusstsein. Und das gibt uns die Information, was kann ich jetzt sagen, was ein Beziehungsangebot ist, auch ein Informationsangebot. Und es beinhaltet die Information von meiner Wahrhaftigkeit, wie die Situation gerade ist. Das ist der schöne Weg.
Und da ist auch für mich ein spannender Aspekt, der mir noch einfällt. Bewusstsein darüber, was meine Glaubenssätze sind und wie ich mich kritisiere, die Worte, die ich höre. Das ist okay, Das will ich nicht sagen, dass man das nicht machen soll. Auf keinen Fall. Also es ist gut zu wissen. Aber die Arbeit ist das nicht. Das ist immer noch Kopfarbeit. Die Arbeit ist, es zu vertiefen und körperlich aufzuspüren. Du hast ganz am Anfang über den Schmerzkörper gesprochen, weil die Quelle für den kritischen Geist, für den Glaubenssatz ist irgendwo im Körper. Die ist irgendwo emotional verankert als, ich nenne es jetzt einfach mal, neurologisches Cluster, das irgendwo im System klemmt. Und zu wissen, dass ich vielleicht gerade ein Thema mit Effizienz habe und mich kritisiere, weil ich nicht schnell genug war. Okay, ich weiß, dass es ein Kritikpunkt ist, aber wo ist das innerlich? Und habe ich Akzeptanz dafür, dass es Teil meines Systems ist, dass dieser Knopf immer wieder gedrückt wird, mein Leben lang? Und je mehr ich diesem Knopf Raum gebe, im Sinne von mein Ego stimmt zu, dass ich gerade nicht schnell genug war, desto mehr wird dieser Knopf vergrößert und desto mehr bestimmt er mein Leben. Und das ist eben, also die Arbeit ist eigentlich erst dann, wenn wir nach innen gehen.
Unbedingt, unbedingt. Diese innere Erfahrung, diese innere Verbundenheit mit dem eigenen Körper und der eigenen inneren Lebendigkeit und das als Informationsquelle wertzuschätzen. Und ich finde schon eine hohe Neugierde zu entwickeln. Oh, was ist das jetzt? Wo geht das hin? Ich meine, wir haben ja wirklich Situationen manchmal, wenn wir irgendwas planen oder besprechen, wo es gibt halt eine Reaktion, vielleicht beide oder nur eine von uns, aber es ist immer eigentlich sofort ein Gefühl von, oh, was ist das? Ne? Wo geht es hin? Was wird es jetzt verändern? Was ändern wir jetzt, was wir vorher nicht besprochen haben oder so? Also es ist eigentlich immer hilfreich und intelligent und nützlich, diese innere Reaktion zur Verfügung zu haben. Ne?
Mhm, mh.
Das auf jeden Fall. Ich hatte auch eben etwas, was... In allem, was ich mache, also in alle Coachings, ich achte drauf, wir reden über etwas, was am Anfang des Weges ziemlich schwierig ist, also nicht selbstverständlich gleich zu verstehen. Ich achte drauf, nehmen wir das Kopfzentrum mit? Ist es wie dieses Thema, habe ich genug Informationen gegeben? Ohne Erwartungshaltung. Ich muss nicht sagen, du musst es machen, aber nur damit du Bescheid weißt, wenn du in diesem emotionalen Reaktionskreislauf unterwegs bist mit deinen Glaubenssätzen, deiner Kritik und so weiter, hast du extrem wenig freie Wille, weil die ist komplett absorbiert, gerade mit deinem Schmerzkörper und deiner Programmierung. Das ist Information. Es bittet nicht, dass irgendjemand irgendwas tut. Und die können es für sich das überprüfen, ob das für sie relevant scheint oder nicht. Und dann kann man darüber sprechen, wenn man da aussteigen möchte, kann man diese 5 Punkte, haben wir oft drüber gesprochen oder haben wir im Reaktionskreislauf drüber gesprochen. Und es ist diese, ich finde, wir ermächtigen Menschen dadurch, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen, zu entdecken. Aber die Information, die möchte bitte möglichst präzise sein, wie die Dinge funktionieren. Und dann können die Leute für sich selber herausbekommen, ob es stimmt oder nicht.
Mhm.
Also diese Freiheit da drin und nicht so eine Art, wir wissen alles besser oder so, sondern das ist halt die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und ich kann sagen, über noch ein paar längere Jahre, vielleicht noch ein paar mehr Lehre. Und ja, aber irgendwo ist dein Körper der wirkliche Experte und ja, eben Universal Wikipedia. Also dein Körper ist eigentlich die Quelle für neue Entwicklung. Wenn wir das so wertschätzen, dann haben wir viel weniger Zeit und Lust für Kritik, weil es ist so Energieverschwendung.
Ich finde, das sind schöne Schlussworte. Also eigentlich, ich fasse mal zusammen in was ich am Ende des letzten Podcasts auch gesagt habe. Ich möchte gerne die Leute motivieren, dass die Stimme und die Tonalität und die, die Verurteilung, wie man mit sich selber umgeht, eine sehr große Auswirkung auf das eigene Leben, auf den Umgang mit anderen Beziehungen und anderen Menschen hat. Und ja, jegliches Ich kann nicht geht ja sogar so weit, dass man sagt, ich kann nicht mit einem Menschen in einem Haus leben, ne? Wir müssen zwei getrennte Häuser haben oder so. Weil dann könnte XYZ passieren, weil Kritik. Also es ist einfach ganz verschiedene Themen, die jeder Mensch haben kann. Und diese ernst zu nehmen und anzuschauen und nicht, so ist es halt, so bin ich halt. Und die müssen damit klarkommen, die Außenwelt. Weil tatsächlich, Pam, das haben wir noch nicht gesagt, aber du hast es, bevor wir gestartet haben, ich will das aber einmal erwähnen, weil Kritik kann zu Einsamkeit führen.
Ja.
Und das ist nicht, das ist Einsamkeit, ist keine, das ist eine Quelle für ganz viel Destruktivität.
Leid und Schmerz. Und es ist so unnötig, wie gesagt, ich habe ihm gesagt, die Energie ist umsonst, wenn es in diesem Kritikmodus mit der nicht der richtigen Intention. Es bringt einfach nichts. Wir alle wollen Beziehung und wir alle wollen eine gewisse Wirkung haben, eine gewisse Mündlichkeit, kann man das sagen? Also reden können. Es geht nicht darum, dass wir uns den Mund verbieten.
Nee.
Aber es gibt tatsächlich Situationen, wenn ich aus diesen Meckermodus oder Kritikmodus aussteige, wenn ich es bemerke. Und dann mache ich ein bisschen meine Praxis und ich bemerke, das muss ich wirklich nicht sagen. Es ist eigentlich egal. Es ist nicht wichtig. Das würde es aber niemals geben, wenn ich in diesem Modus bleibe. Ne?
Okay, Pam. Vielen Dank.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Ja,
und danke, dann Philipp, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ja, das Wort Selbstliebe für uns alle.
Ja.
Wer tatsächlich, mir fällt gerade ein, Episode 133, Ho'oponopono.
Ja.
Wer mit den Worten Akzeptanz und Wohlwollen noch nicht allzu viel anfangen kann, im Sinne von, die sind, löst keine Resonanz aus. Es gibt eine Praxis, die nennt sich Ho'oponopono, eine hawaiianische Praxis der ja, letztendlich Selbstliebe, würde ich es einfach nennen, Vergebung, ein Vergebungsritual. Und in Episode 133, das ist tatsächlich zufälligerweise, warum auch immer, immer noch für mich ein Mysterium, der meistgehörte Podcast auf YouTube von uns. Wer das hören will, diese Art, was das bedeutet und wie man das macht, der hört sich diese Episode bitte an. Es würde sehr viel helfen, glaube ich, um dieses Thema Selbstkritik etwas zu minimieren.
Transformation von Leid und Kritik in Selbstliebe wäre ein guter Titel, glaube ich, für diese Transformation der Energie von Leid und Kritik in Selbstliebe.
Ja, das nehme ich mal als Inspiration mit. Mal gucken, was wirklich draus wird. Okay, Pam, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Okay, danke. Tschüss, Philipp.
Ciao.
Mach's gut. Ciao.